So, damit auch ein herzliches Willkommen zum zweiten Vortrag des C-Kurses 2009. Mein Name ist Mario Bodemann, wie ihr auch an der Vorlesungsfolie seht, und ich werde heute die Ein- und Ausgabe behandeln. Ich stehe virtuell nicht alleine hier, sondern es gibt noch den Fry, und der Fry wird uns hin und wieder auf kleine Hinweise hinweisen. Wie zum Beispiel, dass diese Folien ihr euch kostenlos runterladen könnt, die Quellen, da das Ganze in LaTeX geschrieben wurde, stehen online zur Verfügung und ihr könnt sie euch einfach runterladen und benutzen. Wichtig dabei ist, dass ihr die Folien, die ihr bearbeitet, nicht verkauft, sondern genau unter der gleichen Lizenz, wie ich sie benutze, weiter benutzt. Was habe ich heute mit euch vor oder was habe ich jetzt mit euch vor? Anfangen möchte ich damit, euch zu erklären oder nochmal kurz zusammenzufassen, was euch Sebastian erzählt hat. Dann gehe ich darauf ein, wie ihr Texte ausgeben könnt und erwähne, wie ihr auch Texte eingeben könnt in euer Programm. Entschuldigung. Abschließend tue ich mit einem Ausblick. Aber fangen wir zuerst mit der Wiederholung an. Also, ihr habt vorhin kennengelernt, was der Syntax von C ist, also wie ich in C einfache Programme schreiben kann. Und ihr habt ein kleines Hello World-Programm zum Anfang geschrieben. Das heißt, wenn ich euch jetzt diese Folie an die Tafel schmeiße, werdet ihr ungefähr wissen, was bei rauskommt. Also ihr kennt die Operatoren Plus, ihr wisst, dass int a eine neue Variable vom Typ Integer definiert und ihr wisst, dass sie gleich mit 4 in der ersten Zeile einen Wert zugewiesen bekommt. Was ihr nicht wisst, was auch nicht erwähnt wurde, ist in Zeile 4 das trinäre if. Das, was in den Klammern und dem Doppelpunkt steht, ist letztendlich nichts weiter als eine if-Bedingung. Das heißt, ich frage zuerst ab, ob a gleich b ist. Wenn das der Fall ist, wird c für den Wert benutzt und sonst wird minus minus b plus c benutzt. Das, was ihr zwar auch schon wisst, aber noch nicht konkret eingeführt wurde, ist, wie gebt ihr jetzt den Wert von d aus? Das wird eins meiner Aufgaben heute sein. Eine zweite Sache ist, okay, ihr habt zwar schon printf kennengelernt und kennt schon einige Formate, aber warum steht da eigentlich ein /n dahinter? Und warum muss da ein /n stehen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Variante, das zu benutzen? Und die andere Frage ist, warum benutze ich printf und nicht print? Wofür steht das f? Diese Frage werde ich unter anderem beantworten. Doch nun würde ich sagen, I.O., let's go. Und zwar, ich werde euch vorstellen, was ist eigentlich mein Ziel heute für diese Vorlesung? Erstens werde ich euch beibringen, wie ihr Variablen ausgibt, wie ihr diese Ausgabe formatiert und wie ihr aus Dateien laden und speichern könnt. Doch zuerst habe ich euch gesagt, dass ich euch erzähle, wofür das F bei printf steht. Nun, das Rätsel zur Lösung ist, es steht für formatted. Das heißt, es ist eine formatierte Ausgabe. Und was dieses formatiert bedeutet, dass ich halt verschiedene Variablentypen ausgeben kann. Also ich kann mit printf auf der Konsole Integers ausgeben, Float, Double Strings und alle weiteren Basisdatentypen, die wir in C haben. Dazu werde ich kurz ein Beispiel bringen. Wir schreiben ganz normal den Funktionsnamen printf. Danach kommt in der Parameterliste als erstes ein String. In diesem String steht ein Prozent irgendwas. Dieses Prozent irgendwas ist das sogenannte Format. Nach dem String steht eine 12 und das ist in dem Fall der Wert, also wenn wir uns die erste Zeile angucken. Dieser Wert wird nachher für das Prozent d eingesetzt. Genauso kann ich das halt auch für Fließkommazahlen und Strings machen. Das ist das, was in den zwei Zeilen darunter steht. Der einzige Unterschied in dem Format String ist, dass ich bei Digits, also ganzen Zahlen, ein d schreibe, bei Fließkommazahlen ein f und bei Strings ein s. Wenn ich das jetzt Ganze kompiliere und mal ausgeben lasse, kommt das, was wir bei erwartet haben und schon wussten, bei raus. Nur halt, dass wir es halt auch mit Fließkommazahlen und Strings machen können. Das Ganze funktioniert auch noch mit weiteren Formaten. Also das heißt, wir haben sowas wie hexadezimale Ausgabe, das wäre dann Prozent x. Wir können auch einzelne Buchstaben ausgeben, das wäre Prozent s. Und ich bin schon auf Prozent s eingegangen. Einzelne Buchstaben ausgeben ist natürlich Prozent c, Entschuldigung, und Prozent s bewirkt, dass es ein String ausgibt. Ich habe erwähnt, dass dieses Prozentzeichen eine besondere Funktion in printf hat. Und die Frage ist natürlich, wie ist es möglich, jetzt ein Prozentzeichen auszugeben, wenn es eine besondere Funktion hat? Die Lösung ist ganz einfach, man schreibt zwei Prozentzeichen für ein Prozentzeichen. Also möchte man 100% ausgeben, schreibt man in dem Formatstring einfach 100%. Und die Ausgabe wird dann 100 sein. 100%. Das, was ich jetzt kurz in aller Knappheit dargestellt habe, ist es nur ein Auszug aus den Möglichkeiten, die mir PrintF bietet. Von Sebastian kennt ihr schon die Manpage zu PrintF. Dort stehen weitere Formate drin, die ich in dieser Gänze nicht vorstellen möchte, weil es ist einfach, es sprengt den Rahmen und es sind so spezielle Fälle, dass ich nicht denke, dass ihr die in der nächsten Zeit kennenlernen werden müsstet. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man einzelne Werte ausgeben kann in einer Zeile. Genau das Gleiche lässt sich auch mit mehreren Werten in einer Zeile machen. Also ich kann PrintF benutzen, damit ich mehrere Parameter gleichzeitig ausgeben kann. Der Syntax ist genau der gleiche. Ich schreibe wieder PrintF hin, gebe in dem Formatstring halt noch an, dass ich mehrere Formate ausgeben möchte. Das seht ihr auch in der Zeile 1, da steht dann %d, %f und %s. Das bewirkt, dass statt %d, %f und %s die Parameter eingesetzt werden, die ich hinter dem String angegeben habe. Wichtig dabei ist jedoch, dass die Typen der Werte übereinstimmen. Also dass, wenn ich %d angebe, der erste Parameter nach dem String auch eine ganze Zahl ist. Und der zweite Parameter heißt in meinem String %f. Das heißt, der zweite Parameter nach dem String muss eine Fließkommazahl sein, also in dem Fall 1,3f. Das gleiche gilt analog auch für den String. Und wenn ich mir das jetzt ausgeben lasse, sehen wir die erwartete Ausgabe. So plus minus. Das zu den Basics. Also was ich jetzt gesagt habe, ist, wie man Typen ausgeben kann. Die Frage ist, kann ich das F auch benutzen, um formatierte Ausgaben zu machen? Die Antwort ist ein klares Ja. Zum Beispiel werde ich euch jetzt zeigen, wie eine rechtsbündige Ausgabe macht. Wie ihr gesehen habt in meinem ersten Beispiel, ich hatte drei Ausgaben untereinander und die waren irgendwie beliebig angeordnet. Jetzt stellen wir uns vor, wir möchten eine Tabelle ausgeben, da ist dieses Denkmal schlecht geeignet. Was wir da eigentlich wollen, ist, dass wir zum Beispiel einen Textzeichensatz, an einer Stelle ausgerichtet ausgeben, zum Beispiel rechts ausgerichtet. Das können wir einfach machen, indem wir das, was wir kennengelernt haben, mit dem %d erweitern. Und zwar geben wir jetzt zwischen Prozent und dem Typ, also D, F oder S zum Beispiel, die Anzahl der Zeichen aus, die wir minimal ausgeben wollen. Okay, was dieses minimal bedeutet, dazu komme ich gleich. Weil wenn ich jetzt mir die Ausgabe angucke, passiert genau das, was wir wollen. Wir haben unsere drei Werte rechtsbündig ausgegeben. Nun, warum habe ich eben gerade minimal gesagt? Wenn ich eine Anzahl von Zeichen, die ich minimal ausgeben möchte, in dem Formatstring mit angebe, kann es vorkommen, dass der Wert mehr Zeichen besitzt. Also dass ich zum Beispiel eine Zeichenkette habe, die, keine Ahnung, 256 Zeichen lang ist. Dann wird immer, es wird in diesem Fall nicht die minimale Anzahl ausgegeben, sondern es werden die Zeichen ausgegeben, die wirklich in dem Typ drin stehen. Also in diesem Fall 256 Zeichen, unabhängig davon, was für eine minimale Anzahl ich hatte. Ist das soweit klar, was ich damit meine, oder gibt es Fragen? Genau. Die Frage war im Prinzip, für wann gilt dieses 10? Und das 10 gilt nur für den aktuellen Formatstring. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der dritten Zeile nur C gleich %s geschrieben hätte, würde er nicht ausgerichtet werden. Kurz zu der Frage. Okay, was wir mit Rechtsbündigkeit machen können, geht natürlich auch mit Linksbündigkeit im Allgemeinen. Was da hinzukommt, ist, dass wir vor dem minimalen Anzahl von Zeichen noch ein Minus schreiben. Was ich mit im Allgemeinen meinte, ist, dass es Formate geben kann, bei denen es nicht funktioniert. Also wenn ihr Spezialfälle von Formaten benutzt, dann kann es sein, dass die linksbündige Ausgabe nicht funktioniert. Da empfehle ich euch, so doof wie es klingt, es einfach auszuprobieren und zu gucken, ob das bei passiert, weil das wieder von System zu System unterschiedlich ist. Wieder mein gleiches Beispiel, nur mit zwei Erweiterungen. Erstens, ich habe statt der minimalen Anzahl, habe ich die minimale Anzahl und ein Minuszeichen geschrieben in dem Formatstring. Und ich habe hinter den einzelnen Formatierungen noch ein Slash und ein Next geschrieben. Warum das Ganze? Damit es so aussieht, als ob ich eine Tabelle ausgeben möchte. Damit ich halt sehe, wo letztendlich das nächste Element anfängt von meinem String. Und wie wir jetzt erwarten würden, wir haben eine linksbündige Ausgabe erzeugt. Das heißt, wir geben 10 Zeichen aus und danach kommt ein Slash und wir könnten mit dem nächsten Tabellenelement anfangen. Wie wir jetzt gerade eben gesehen haben, funktioniert das Ganze bei Zahlen so, dass wenn ich eine Linksbündigkeit oder eine Rechtsbündigkeit habe, die Zahl mit Freizeichen aufgefüllt wird. Es kann durchaus auch vorkommen, dass ich das nicht will. Sinnvoll ist es zum Beispiel auch, dass ich die Zahl dann mit Nullen auffüllen möchte. Und genau das kann ich realisieren, indem ich wieder die Kette, die wir jetzt gerade kennengelernt haben, um noch ein Zeichen erweitere. Also in dem Fall würde es so aussehen, dass ich %0,10d schreibe, wenn ich sagen will, okay, richte mir bitte die 12 mit 10 Zeichen rechtsbündig und fülle mit Nullen auf. Wenn ich das so ausgeben lasse, passiert genau das, was wir erwarten würden. Also das heißt, wir füllen mit Nullen auf, haben 10 Zeichen und wir geben die Zahl 12 aus. Was in diesem Fall, worauf ich noch hinweisen möchte, ist die letzte Zeile im Quellcode, also die dritte Zeile. Dort sage ich ihm eigentlich, ich möchte den String mit Nullen auffüllen, aber das funktioniert nicht. Das ist für ihn eine sinnlose Angabe, deswegen nimmt er da einfach auch wieder Freizeichen, wie ihr in der dritten Zeile der Ausgabe seht. So, jetzt habe ich im Prinzip allgemein über Formatangaben geredet und jetzt möchte ich konkret auf Fließkommazahlenausgabe kommen, weil dort habe ich ein wenig mehr Möglichkeiten. Wie ihr eben gesehen habt, ist die Standardausgabenlänge von den Nachkommazahlen immer auf 6 Stellen begrenzt. Das heißt, wenn ich mir ein Pi ausgeben lassen möchte und ich einfach nur %f schreibe, wird immer ein Pi mit 6 Nachkommastellen dastehen. Und die Frage ist, wie kann ich das verändern? Ganz einfach, wieder, es kommt eine Erweiterung dazu, und zwar schreibe ich jetzt nach dem Prozent einen Punkt, gebe die Nachkommastellen an und schreibe dann ein f. Im Quellcode sieht das Ganze dann so aus. Also die erste Zeile, beziehungsweise die zweite Zeile in meinem Quellcode ist immer noch gleich geblieben. Die zweite Zeile ist gleich geblieben. Genau, die dritte Zeile, das sage ich jetzt, okay, ich möchte Pi ausgeben, aber mit keinen Nachkommastellen. Deswegen steht da Punkt 0. Danach kommt eine Punkt 2f. Das heißt, ich möchte genau zwei Nachkommastellen ausgeben. Genauso funktioniert es bei Prozent Punkt 9. Ich möchte 9 Nachkommastellen ausgeben. Und was hierbei ganz wichtig zu erwähnen ist, printf rundet automatisch auf die Anzahl der Nachkommastellen. Das heißt, bei 0 wird er 3,1 versuchen zu runden und auf 3 kommen und so weiter wird das bei der Ausgabe auch stehen. Also wir sehen das, was wir erwartet hätten. Wir sehen, dass die 1 standardmäßig in der ersten Ausgabe Pi mit 6 Nachkommastellen angegeben wurde. Danach haben wir gesagt, wir möchten keine Nachkommastellen ausgeben, deswegen sehen wir keine Nachkommastellen und auch keinen Punkt. Was interessant zu merken ist, ist, dass wenn wir die Ausgabe, also die vierte Ausgabe, wo wir 9 Nachkommastellen haben und die Standardausgabe vergleichen, sehen wir, dass bei der Standardausgabe, in dem Fall Zeile 1, auf die letzte Stelle gerundet wurde. Da steht eine 3 und keine 2, wie wir erwarten würden, wenn es einfach nur abgeschnitten würde. Okay, man könnte jetzt noch darüber argumentieren, warum denn bei der vierten Ausgabe die Ziffern nicht übereinstimmen. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist, aber bei der Eingabe von float f gleich ein riesiger langer String kommt etwas anderes aus, als wenn wir uns auf dieser Länge die Pi-Zahl ausgeben lassen würden. Da verweise ich einfach nur mal auf den ersten Vortrag. Das liegt daran, dass die Float-Fließkommazahlen nicht genau genug gespeichert werden, um da noch genau zu funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt da ein Double oder ein Long-Double genommen hätten, würde hier eine richtigere Ausgabe stehen. Okay, und jetzt möchte ich mal, dass ihr ein wenig mit mir zusammen versucht zu knobeln. Und zwar, was passiert bei den einzelnen Ausgaben? Also, ich nehme euch mal die Ausgabe von der zweiten Zeile vorweg. Und zwar ist es diese hier. Jetzt möchte ich von euch gerne wissen, was passiert im Vergleich jetzt zu der nächsten Ausgabe? Was wird dort stehen? Ich habe da schon irgendwas gerade gehört. 3,14, richtig. Kannst du das noch näher beschreiben, warum? Genau, also was in dem Fall wichtig ist, ist halt die Punkt 2. Das gibt uns 2 Nachkommastellen aus und die 12 bedeutet, dass es rechtsbündig sein soll. Also das heißt, es wird mit Freizeichen aufgefüllt. Mag jemand mir erklären, was in der vierten Zeile passiert? Es wird mit Nullen aufgefüllt, das habe ich richtig gehört. Und 7 Nachkommastellen, genau. Das heißt, was wir jetzt sehen, sind 3 Nullen, eine 3, einen Punkt und 7 Nachkommastellen. Sollte in der Summe 12 ergeben. Und last but not least, glaube ich, ja genau, haben wir noch eine letzte Ausgabe. Was ist denn der Unterschied von der Zeile 4 im Quelltext zu der Zeile 5 im Quelltext? Linksbündig, genau. Es wird linksbündig ausgegeben und es wird gleichzeitig nicht mit Nullen aufgefüllt. Also, was wir gesehen ist ja minus 012.7. Linksbündig auffüllen mit Nullen macht keinen Sinn, weil was das bedeuten würde, ist, dass wir den Ausgabewert verändern. Weil wenn wir sagen, okay, wir wollen 7 Nachkommastellen haben und gleichzeitig noch mit 3 Nullen auffüllen, würde das den Wert verändern. Deswegen wird hier in diesem Fall nur mit Freizeichen aufgefüllt. Ich weiß, das ist ziemlich viel Stoff, oder ich hoffe, das ist ziemlich viel Stoff. Für diejenigen, die es noch nicht ganz nachvollziehen können, mein Vortrag steht bereits seit gestern Abend online. Das heißt, ihr könnt nicht nur den Quelltext runterladen, sondern auch die PDF, die ich gerade präsentiere, um das Ganze nochmal nachzulesen. Gleichzeitig habe ich noch eine andere Alternative anzubieten, und zwar jeden Quelltext-Schnipsel, den ich hier in diesem Vortrag benutze, wird es noch in einer eigenen C-Datei in einem Archiv geben. Das heißt, wenn ihr auf meine Vortragsseite geht, werdet ihr ein Archiv finden, in dem die Quelltextdateien vorhanden sind und ihr könnt einfach ausprobieren, was bei passiert. Okay, damit würde ich das Themengebiet Formate und Ausgabe abschließen und dazu kommen, was ich eigentlich mit der Ausgabe machen kann. Also, weil bisher, was wir kennengelernt haben, ist, dass wir nur auf die Konsole schreiben können. Was wir aber auch noch machen können, ist Strings befüllen oder sogar in Dateien schreiben. Was bei beiden passiert, ist, dass sich der Name der Funktion ändert. Also aus fprintf wird zum Beispiel sprintf, wenn ich einen String habe. Und aus printf wird fprintf, wenn ich eine Datei ausgeben möchte. Und was sich noch verändert, ist, dass natürlich pro Funktionsaufruf noch ein Argument hinzukommt, der mir dann sozusagen sagt, wohin ich es schreiben möchte. Also eine Repräsentation von einem String und eine Repräsentation von einer Datei. Aber das seht ihr auch gleich nochmal in dem Beispiel. Weil was ich jetzt hier mache, ist, ich gehe darauf ein, wie ich einen String ausgebe. Also wie ich eine Zeichenkette mit einer anderen Zeichenkette letztendlich besetze. Dazu klammere ich einfach geschickt aus, was eine Zeichenkette ist und verweise euch auf den nächsten Vortrag. Was jetzt passiert ist, das Folgende. Ihr könnt printf benutzen oder ihr habt kennengelernt, wie ihr printf benutzt. Und das Gleiche könnt ihr hier anwenden. Also ihr habt wieder einen Formatstring, den ihr beliebig mit Formatierungen befüllen könnt und nach dem Formatstring kommen die beliebigen Werte, die ihr eingeben wollt. Ganz zum Anfang der Funktion sprintf steht jedoch, wohin es geschrieben werden soll. Also in dem Fall ist es die Zeichenkette, die ihr befüllen wollt. Deswegen steht da jetzt ein PC-String. Und da keine Ausgabe passiert, sondern nur der PC-String gefüllt wird, sagt uns Fryads, dass der PC-String pi gleich 3,14 ist. Und genau das Gleiche können wir auch mit Dateien machen. Wobei hier die Vorgehensweise eine etwas andere ist. Und zwar, ich muss zuerst eine Datei öffnen, dann kann ich mit dem Rückgabewert in die Datei hineinschreiben und danach muss ich die Datei schließen. Wiederum, hier kann ich den String benutzen, kann die Formate angeben und die Werte danach befüllen. Und wie er richtig feststellt, in test.dat steht danach drin, was ich im printf angegeben habe. Aber ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass wir verstehen, wofür fopen und fprintf stehen. Also, fopen, wie der Name sagt, steht für File Open, öffnet uns eine Datei. Diese Funktion fopen erwartet zwei Parameter. Erstens den Namen der zu öffnenden Datei, also die Datei, die wir öffnen wollen, und den Modus, in dem wir diese Datei öffnen wollen. Also, wollen wir die Datei zum Lesen öffnen oder zum Schreiben? Wenn wir sie zum Lesen öffnen wollen, geben wir ein R als zweiten Parameter an und wollen wir sie zum Schreiben öffnen, geben wir als String, also in Hochkommas, ein W an. Wichtig von fopen ist auch der Rückgabewert. Der Rückgabewert ist nämlich ein Pointer zu einer File-Struktur. Okay, Pointer und Strukturen, nächste Vorlesung. Wichtig von uns ist, dass wir das Ding irgendwie speichern müssen. Weil dieser Rückgabewert ist für uns letztendlich das, womit wir eine Datei identifizieren können. Wichtig dabei ist auch, dass dieser Wert null sein kann. Null bedeutet, es ist keine existierende Datei geöffnet worden, deswegen muss ich da nochmal ein bisschen nachhaken. Okay, nehmen wir an, wir haben fopen erfolgreich ausgeführt, können wir jetzt mit fprintf auf dieser geöffneten Datei arbeiten. Das habt ihr eben schon gesehen, ich gebe einfach den Rückgabewert von fopen in der Datei mit an. Wenn wir in die Datei geschrieben haben, gehen wir davon aus, dass wir mit der Datei fertig sind, also können wir sie schließen. Wichtig bei dem Schließen ist, dass ihr dort wieder den Parameter angebt, den ihr bei fopen bekommen habt. Beim Schließen einer Datei werden alle Änderungen, die ihr bisher gemacht habt, in die Datei geschrieben und ihr könnt danach nicht mehr mit fprintf auf diesen Rückgabewert von fopen arbeiten. Das heißt, am besten verwerft ihr diesen Rückgabewert dann wieder. Es hat sich auch eingebürgert, dass in manchen Systemen eine Datei nur von einem Benutzer geöffnet werden kann. Deswegen ist es am besten, wenn ihr eine Datei nur kurz öffnet und sobald ihr fertig seid mit dem Bearbeiten, die Datei sofort wieder schließt, damit ihr anderen Benutzern die Möglichkeit gibt, auf die Datei zu bearbeiten. Was ich jetzt noch hier an dieser Stelle kurz am Rande erwähnen werde, ist das sogenannte fflush. fflush sorgt dafür, dass die Änderungen in der Datei gespeichert werden, ohne dass die Datei geschlossen wird. Das heißt, ich könnte mit fprintf weiter drauf anwenden. Was das für einen schönen Effekt hat, dazu komme ich dann bei der Eingabe aus Dateien. Gehen wir doch nochmal zurück zu dem File-Beispiel. Also, ich möchte wieder eine Datei öffnen, das sehen wir in Zeile 2. Ich sage file-pfile ist gleich fopen. Das heißt, file-stern ist für uns erstmal ein beliebiger Typ. Das kommt später nochmal genauer. Und wir weisen dieser Variable vom Typ file-stern den Rückgabewert von fopen zu. Was wir fopen als Parameter mitgeben, ist wieder der Dateiname. In meinem Fall ist es ./test.dat. Dieses ./ bewirkt, dass es in dem Verzeichnis, von dem aus ich die ausführbare Datei ausführe, nach test.dat sucht. Nach dem String, der mir die Datei identifiziert, gebe ich an, in welchem Modus ich sie öffnen möchte. In meinem Fall möchte ich sie im W-Modus öffnen, weil ich nur darauf schreiben, also writen möchte. In der nächsten Zeile, also in der Zeile 3, überprüfe ich, ob der Rückgabewert von fopen gleich null ist. Wenn das der Fall ist, gebe ich einen Fehler auf der Konsole auf und höre auf, mit der Datei weiterzuarbeiten. Wenn pfile ungleich null ist, dann kann ich in den else-Zweig gehen und komme in Zeile 10 raus und kann jetzt mit fprintf in diese Datei reinschreiben. Dort gelten die ganz normalen Bedingungen, also ich gebe zuerst den pfile an, sprich das, was mir fopen zurückgibt als ersten Parameter, als zweiten Parameter den String, den ich letztendlich in die Datei reinschreiben möchte, zusammen mit Formatierungsangaben, wie zum Beispiel %10.4f. Und nach diesem String kommen die letztendlichen Werte, die ich reinschreiben möchte. Also mein bekanntes Pi oder aber 4. Wobei hier wichtig ist, dass die Klammer zuerst ausgerechnet wird und dann das Ergebnis in die Datei geschrieben wird. Wenn ich jetzt mit dem Dateischreiben fertig bin, wie gelernt, schließen wir die Datei mit fclose und können damit weitermachen in dem Programm. Gibt es zu diesem Codelisting Fragen? Bitte. Die Frage war, ob ich, wenn ich eine Datei zum Schreiben geöffnet habe, daraus lesen kann. Generell ist die Antwort ja, nur konkret mit einem W funktioniert das nicht. Dafür gibt es dann noch andere, sowas wie A oder A+. Die sind, glaube ich, die sind dafür da. Ich empfehle dir in dem Fall nochmal in der Manpage mit fopen nachzulesen. Weitere Fragen? Ja. Genau, die Frage war, was passiert, wenn ich zwei fprintf nacheinander anwende? Das Resultat wird sein, dass beide fprintf nacheinander ausgegeben wurden in die Dateien. Also du wirst beide Strings dann da finden. Gut, es sieht nicht so aus, als ob weitere Fragen sind, deswegen gehe ich in meinem Thema erstmal weiter. Wir haben jetzt gelernt, wie wir eine Datei öffnen. Das Schöne bei Unix ist, dass es bereits geöffnete Dateien gibt. Und die habe ich jetzt mit dem Namen besondere Dateien einfach mal betitelt. Zum Beispiel gibt es die stdout. stdout ist letztendlich so etwas Ähnliches wie eine Variable, die ich überall hinschreiben kann, wo ich bisher pfile geschrieben habe. Also wenn ich fprintf stdout schreibe, funktioniert das genauso, wie wir es eben kennengelernt haben. Das Schöne ist, stdout ist die sogenannte Standardausgabe. Das heißt, jetzt wo ich weiß, dass die Standardausgabe stdout heißt, kann ich mit fprintf printf nachbilden. Also, da wir wissen, dass printf immer standardmäßig was auf der Konsole ausgibt, kann ich auch mit fprintf standardmäßig was auf der Konsole ausgeben, nämlich indem ich als file-string stdout nehme. Und jetzt kommt ein interessanter Part, nämlich warum muss ich ein slash n angeben? stdout gibt nur einen String auf der Konsole aus unter zwei Bedingungen. Erstens, er trifft auf einen Slash n oder aber ich flushe den String, indem ich fflush aufrufe. Das heißt, wenn ich eine Ausgabe machen möchte, ohne dass ich eine neue Zeile angebe, wofür Slash n steht, muss ich fflush benutzen. Wobei dieses fflush wieder den File-String, die File-Struktur zurückbekommt, die wir mit fopen erreicht haben, oder aber eine Standarddatei. Das Ganze ist relativ wichtig, wenn wir eine Ausgabe machen und danach eine Eingabe erfolgen. Also sowas wie, hey, gib mir doch mal eine Zahl ein, erwarten wir normalerweise, dass an der gleichen Zeile die Eingabe kommt. Dann brauchen wir kein Slash n, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Datei dasteht, dass die Ausgabe dasteht. Dann müssen wir fflush benutzen. Neben der Standardausgabe gibt es noch die Standardfehlerausgabe. Die Standardfehlerausgabe funktioniert genauso wie die Standardausgabe, nur wartet sie nicht auf Slash n oder fflush. Das heißt, alles, was ich mit fprintfstdr ausgebe, wird sofort auf der Konsole erscheinen. Die Idee hinter dem STDR ist, dass wenn ich irgendwelche Fehlerausgaben oder Warnungen von meinem Programm aus an den Benutzer weitergeben möchte, dann benutze ich am besten fprintf mit STDR. Weil dann der Benutzer weiß, okay, auf dem STDR ist ein Fehler gekommen, das heißt, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Was für die Ausgabe gilt, gilt natürlich auch für die Eingabe. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass der Slash angeblich falsch sein soll. Es ist ein Backslash n, was da stehen soll. Das ist genau das Gleiche, was ich bisher auch in meinen printf-Ausgaben bekommen habe. Also bisher, wenn wir irgendwie Hello World geschrieben haben, stand danach Backslash n. Genau dieses Teil meine ich. Doch zurück zu der Standardeingabe. Die Standardeingabe ist genau das Gleiche wie die Standardausgabe, nur dass sie halt die Eingabe macht und nicht die Ausgabe. Okay, damit würde ich auch das etwas komplexe Thema besondere Dateien abschließen und zum nächsten kommen, nämlich zur Eingabe. Oder gibt es noch Fragen genereller Natur zur Ausgabe? Gut, das sieht nicht so aus. Also kommen wir jetzt zu der Eingabe. Die Eingabe ist analog zur Ausgabe. Was sich nur umdreht, ist das Vorzeichen. Also alles, was ihr über printf gerade kennengelernt habt, gilt auch für die Eingabe. Die heißt nur anders, nämlich sie heißt scanf. Also sprich, %d funktioniert bei printf und es funktioniert auch bei scanf. Dazu mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt von dem Benutzer einfach mal zwei Zahlen eingegeben haben. Dazu definiere ich mir zuerst eine Variable, die diese Zahlen beinhaltet. Ich nenne sie in der ersten Zeile iFirstValue und in der zweiten Zeile iSecondValue. Ich initialisiere beide Werte erstmal mit 0 aus reiner Konvention und danach rufe ich scanf auf. Scanf bekommt wie bei printf die Parameter, zuerst einen Formatstring, und in diesem Formatstring steht drin, von was für ein Typ ich erwarte, die Eingabe kommt. Also in meinem Fall steht da %d, Freizeichen %d, weil ich erwarte, dass mir der Benutzer zwei ganze Zahlen eingibt. Was danach steht, ist ein und danach der Variablenbezeichner, auf den ich diesen Wert geschrieben haben will. Wieder gibt es eine Vorwärtsreferenz auf die nächste Vorlesung. Das und ist nicht definiert. Für euch ist erstmal nur wichtig, dass es da stehen muss. Das und kommt in der nächsten Vorlesung. Und genau das gleiche muss ich auch für den zweiten Parameter machen, nämlich und iSecondValue schreiben. Damit ich danach davon hoffentlich ausgehen kann, dass in iFirstValue und iSecondValue die richtigen Werte drin stehen. Und da das Ganze abhängig ist von dem Benutzer, also ich nie wissen kann, was genau mir der Benutzer eingibt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was mir der Benutzer in diesem Fall eingegeben hat, sondern ich kann nur sagen, iFirstValue wird einen Wert haben von dem Benutzer und iSecondValue wird auch einen Wert haben. Noch kurz zu dem genaueren Verständnis, was scanf tut. Scanf speichert mir die Eingaben vom Benutzer in Variablen. Das heißt, das Erste, was er tut, ist zu überprüfen, ob die Variablen, beziehungsweise, Entschuldigung, ob die Eingabe von dem Benutzer zu den Variablen passt. Also ob die Typen zu den angegebenen %d-Sachen passt. Also %d heißt ja ein Integer, das heißt, ob mir der Benutzer eine ganze Zahl angegeben hat. Danach überprüft er, ignoriert alle Leerzeichen, Freizeichen und sowas, sobald ein Freizeichen in meinem Formatstring drin stand. Das heißt, ob ich jetzt %d Freizeichen oder %d slash n schreibe, macht in dem Fall keinen Unterschied, für ihn ist es genau das Gleiche. Er ignoriert auch aufeinanderfolgende Freizeichen. Was er jedoch nicht ignoriert, sind alle Sachen, die keine Freizeichen sind. Also sowas wie Kommata, Buchstaben oder so weiter, die müssen auch bei der Eingabe drin vorkommen. Dazu werde ich gleich nochmal im CSV-Beispiel näher zu eingehen. Der Rückgabewert der Funktion scanf entspricht der Anzahl der erfolgreich gelesenen Formatierungen. Also das heißt, in unserem Beispiel hatten wir ja zwei Werte eingelesen. Das heißt, wir müssen dort immer von einer 2 ausgehen. Weil wenn wir keine 2 erwarten, zum Beispiel nur eine 1 von scanf zurückgeliefert bekommen, heißt das, nur ein Parameter wurde erfolgreich gelesen. Danach kann es sein, dass entweder der Benutzer keinen richtigen Typ eingegeben hat, zum Beispiel er hat eine Zeichenkette eingegeben, obwohl wir eine Zahl erwartet haben, oder aber dass überhaupt keine Eingabe mehr kam. In genau diesen Fällen muss ich den Rückgabewert überprüfen. Deswegen lege ich euch jetzt nochmal ans Herzen, immer den Rückgabewert von scanf überprüfen, da dort drin steht, wie viele Parameter ihr erfolgreich gelesen habt. Denn wenn das nicht der Fall ist, hattet ihr einen DAU am Rechner und er hat was Falsches angegeben. Ich habe jetzt schon die Analogie zwischen Ein- und Ausgabe erklärt. Das funktioniert auch mit den Zielen. Also, so seltsam wie es klingt, ich kann aus einem String eine Eingabe erwarten. Das heißt, ich kann einen String in eine Zeichenkette, in Formate umwandeln, also zum Beispiel in eine Fließkommazahl, in eine ganze Zahl oder ähnliches. Dazu benutze ich sscanf. Wieder, S steht für String und analog gibt es auch fscanf. Das heißt, ich kann mit fscanf aus einer Datei eine Eingabe einlesen. Dazu ein kurzes Beispiel. Ich möchte jetzt wieder eine Datei öffnen und aus dieser Datei 2 Fließkommazahlen auslesen. Das Erste, was ich tue, ist anzugeben, ist meine Variablen zu deklarieren. Also das heißt, ich gebe zuerst ein F-Value 1 an und dann ein F-Value 2. Da sollen nachher meine Werte drin stehen. Als nächstes öffne ich die von mir verlangte Datei. In dem Fall heißt sie test.dat. Öffnen tue ich mit fopen, dem Dateinamen und jetzt ganz wichtig, ich gebe den Lesemodus an. Das heißt, ich sage, ich möchte von der Datei lesen, also gebe ich ein R an. Nachdem ich fopen erfolgreich ausgeführt habe, wird in pfile ein Wert drin stehen. Entweder ist es null, dann bedeutet das, okay, die Datei konnte nicht geöffnet werden, das heißt, ich habe einen Fehler. Weil wenn ich eine Datei öffnen möchte, gehe ich davon aus, die Datei existiert. Steht in der Datei in pfile nicht null drin, habe ich die Datei erfolgreich öffnen können und kann auf ihr weiterarbeiten. In dem Fall benutze ich halt fscanf, so wie ich fprintf benutzen würde. Ich gebe zuerst letztendlich den pfile an, also den Identifier von dem File, gebe danach den Formatstring an und danach wieder mit und Komma getrennt die Parameter, die ich aus dem File lesen möchte. Wichtig ist, dass ich den Rückgabewert von fscanf in einer Variable speichere. Das ist das, was ich hier mit int i gleich irgendwas geschrieben habe. Nach dem Ausführen von fscanf wird nämlich i die Anzahl der erfolgreich gelesenen Parameter beinhalten. In unserem Beispiel gilt, wenn i ungleich 2 ist, haben wir einen Fehler erzeugt. Wieder, unser Benutzer hat entweder keine Fließkommazahl angegeben oder er hat gar nichts angegeben. Dann gilt i ungleich 2 und wir können auf der Standardfehlerausgabe einen Fehler ausgeben. Okay, das war das einfache Beispiel 1 für Dateieingabe. Von einer Datei einlesen aus einer Datei. Und ich würde jetzt noch mal kurz nach Fragen fragen. Das ist sehr schön implizit. Sobald ich eine Datei mit fopen öffne, ist sie immer am Anfang steht fprintf sozusagen immer am Anfang der Datei und auch fscanf. Das heißt, wenn ich fscanf mehrmals hintereinander ausführe, wird es immer weitergesetzt, je nachdem, wie viele erfolgreiche Parameter ich lesen konnte. Das kannst du auch angeben, aber das würde ich dir empfehlen. Den Befehl, den du suchst, heißt fseek, aber auf den gehe ich nicht ein. Worauf ich aber eingehe, ist das Einlesen aus Dreiertupeln aus einer CSV-Datei. CSV bedeutet, es sind Comma-Separated Values, das heißt, meine Werte stehen in der Datei mit Komma getrennt. Zeile 2 bis 5 ist wieder der Präambel, das heißt, es ist dafür nötig, dass ich eine Datei öffne. Interessant. Genau, hier habe ich in Zeile 4 noch übersehen, dass da ein Return stehen müsste, weil sonst hätte ich noch ein Else um den gesamten Rest der Funktion schreiben müssen. Weil sonst würde es nämlich bedeuten, ich überprüfe zwar, dass der Rückgabewert von fopen null ist, aber es interessiert mich dann nicht, ob der Wert null war. Deswegen müsste theoretisch am Ende nach dem fprintf in Zeile 4 noch ein Return stehen. Das seht ihr doch jetzt alle, oder? Gut. Machen wir, bitte? Okay, ich höre was. Gehen wir in Zeile 7 weiter. In Zeile 7 definiere ich mir wieder meine Variablen, die später die Eingabewerte halten werden. Ich schreibe wieder float a gleich 0,0, b gleich 0,0 und c gleich 0,0. Das heißt, ich initialisiere sie auch gleich mit Werten. Danach speichere ich mir eine Integer-Variable, die mir danach die Anzahl der erfolgreich gelesenen Elemente speichert. Was ich danach tue, ist mit einer Do-While-Schleife durch die gesamte Datei zu iterieren. Und zwar laufe ich so lange durch die Datei, bis entweder ich am Ende der Datei angekommen bin oder aber ich einen Fehler innerhalb der Formatierung der Datei habe. Wie das funktioniert, kommt gleich. Denn was ich in der While-Schleife tue, ist, ich setze i jedes Mal auf einen neuen Wert. Und zwar der Wert ist das, was mir fscan zu f zurückliefert. Das heißt, fscanf liest mir jetzt jedes einzelne Element aus den Dreiertupeln aus der Datei aus und speichert sie in a, b oder c. A, b und c, Entschuldigung. Wichtig ist die kleine, aber feine Ergänzung in Zeile 12 nach dem %f. Nach dem %f steht nämlich ein Komma. Und das bewirkt, dass in der Datei auch an dieser Stelle ein Komma stehen muss. Also das heißt, zuerst gebe ich 3,14 in der Datei an und dann schreibe ich mit einem Komma weiter in der Datei. Eine Beispieldatei findet ihr auch in meinem Archiv, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn nun fscanf erfolgreich ausgeführt wurde, hat i möglichst mehrere Werte. Am besten ist der Wert 3. 3 bedeutet nämlich, dass ich drei Elemente aus dem Tupel lesen konnte, nämlich a, b und c. Ist der Wert unterschiedlich von 3, bedeutet das, ich habe entweder nur zwei Dateien gelesen, einen Wert gelesen, zwei Werte gelesen oder gar keinen Wert gelesen. Habe ich gar keinen Wert gelesen, bin ich der Meinung, dass entweder von vornherein meine Datei falsch formatiert war oder ich am Ende der Datei angelangt bin. Aber gehen wir von dem einfachen Fall aus, wir haben genau 3 Elemente gelesen, dann können wir diese 3 Elemente einfach auf der Konsole ausgeben, wie wir in der 14. Zeile sehen, und auch noch eine Rechenoperation ausführen. Was ich nämlich in der Zeile 14 mache, ist A, B und C ausgeben und zum Schluss noch A, B und C zu addieren. Damit bin ich mit dem Rumpf in Zeile 15 der Do-While-Schleife fertig und überprüfe, ob i gleich 3 war. Was es bewirkt ist, dass sobald ich einen Fehler in meiner Datei habe, ich aufhöre, die Datei zu lesen. Darum musste ein gleich 3 stehen. Und nachdem ich die While-Schleife beendet habe, schließe ich die Datei wieder, weil ich nun fertig bin mit Auslesen der Dateien. Ist soweit verstanden worden, was ich mit CSV und wie man generell eine CSV-Datei einlesen könnte? Oder gibt es dazu noch Fragen? Okay, es sieht für mich nicht so aus, als ob es Fragen gibt. Deswegen empfehle ich euch nochmal, guckt euch die Folien selber an und guckt vielleicht euch auch nochmal die Code-Dateien an, die ich in meinem Archiv habe. Ich werde jetzt nämlich meinen Vortrag abschließen. Ja, bitte, du hast noch eine Frage? Die Frage war, ob in der CSV-Dateien die Werte immer mit Komma getrennt werden oder ob da zwischen dem Komma und einem Freizeichen steht. Bei meiner Definition war es immer so, dass ein Komma steht und dann beliebig viele Freizeichen stehen konnten. Und ich denke, dass es im Allgemeinen auch so ist, dass sie mit Komma Freizeichen getrennt werden. Das ist halt Konventionsfrage, je nachdem derjenige, der dir die Datei erstellt hat, der hat sich ein bestimmtes Format ausgedacht und den müsstest du dann auch nochmal fragen, wenn du sie selber einlesen willst. Okay, also was habe ich euch heute beigebracht? Ich habe euch beigebracht, oder beziehungsweise auch nochmal kurz wiederholt, wie man Strings ausgeben lassen kann. Ich habe euch erzählt, wie man Werte von Variablen mithilfe von printf ausgeben kann und wie man gebrochene Zahlen ausgibt. Ich habe euch erzählt, dass man nicht nur die Konsole mit Werten befüttern kann, sondern auch Dateien und andere Strings. Auch habe ich euch erzählt, dass die Eingabe und die Ausgabe letztendlich das Gleiche ist, nur ist die Richtung eine andere. Also bei der Ausgabe bekomme ich was und bei der Eingabe gehe ich was aus. Und genauso gilt dann auch, dass ich auch die Eingabe aus einer Datei oder einem String lesen kann. Was ich erfolgreich hoffentlich umschifft habe, ist, wofür steht das Prozent? Wofür steht das Und? Wofür steht das Stern? Und was ist eigentlich ein String? All diese Fragen und auch die Frage, was eine File-Struktur ist, beziehungsweise was eine Struktur ist, wird in der nächsten und in der übernächsten Vorlesung erwähnt werden. Deswegen bitte ich euch noch um etwas Geduld, damit dieses auch klarer wird. Deswegen bin ich auch am Ende meines Vortrages und würde es wie frei halten und fragen, ob es Fragen gibt. Bitte. Was für einen Viewer hast denn du? Versuch mal einen anderen. Also, Entschuldigung, das ist jetzt ein doofer Ratschlag, aber weil ich jetzt halt hier Evince benutze und der kann auch nicht alles darstellen, was zum Beispiel der Adobe Reader darstellen kann. Wobei ich jetzt niemanden ans Herz legen möchte, den Adobe Reader zu benutzen. Bitte. Genau, die Frage war, was passiert, wenn bei der CSV-Datei oder den CSV-Beispiele 4 Werte in der Datei stehen? Das hat zwei Auswirkungen. Erstens, mein Reader würde nicht mehr funktionieren. Mein Reader geht davon aus, dass immer eine Mehrzahl von, also ein Vielfaches von 3 Werten in meiner Datei stehen. Also wenn du jetzt eine Datei hast, die 9 Werte untereinander hat, wobei der dritte Wert jeweils ohne Komma getrennt wird, oh mein Gott, dann würde er auch die 3 Werte untereinander, also die 3 Tupel einlesen. Wichtig ist halt nur, dass es immer 3 Werte aufeinanderfolgend sind. Ist das soweit klar?
Aber das /n erwartet auch genau an der richtigen Stelle eine neue Zeile.
Genau, nee, das ist leider nicht der Fall. Das /n habe ich jetzt nur aus Konvention reingeschrieben. Statt dem /n könnte auch ein Freizeichen stehen. Das ersetzt scanf immer passend. Das könnte ein Freizeichen oder ich glaube sogar ein Tabulator dastehen. Weitere Fragen? Also ich höre mehrere Fragen, aber da sie nicht direkt an mich gerichtet sind, gehe ich davon aus, es gibt keine mehr, oder? Von daher würde ich sagen, wir haben jetzt noch weitere Übungen im Telefon Tower. Deswegen sehen wir uns dort einfach wieder und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank.